So, herzlich willkommen zum Podcast Lieben. Das ist die Folge Nummer 1, in der Miriam Bobitzer über die Geschichte des Sex sprechen wird. Eine sehr interessante Geschichte übrigens. Miriam Bobitzer, wir kennen sie, sie ist Psychologin, Sexualtherapeutin und Autorin mehrerer Bücher, die über die Themen Sexualität, Liebe und Gesellschaft sprechen und erzählen. Miriam, das Thema heute, welches ist das und wie bist du darauf gekommen?
Danke, Christina. Das Thema heute ist die Geschichte der Sexualität, wo ich vielleicht sogar ein bisschen weiter ausholen möchte, in die Geschichte hineinschauen, weil ich mich eben damit auch schon länger befasst habe. Und für mich ist das sehr wertvoll, weil wir dadurch doch einiges verstehen können, warum wir uns so verhalten, wie wir uns eben verhalten. Also die häufigsten sexuellen Funktionsstörungen, wo organisch alles in Ordnung ist, ist bei den Frauen die Lustlosigkeit und bei den Männern der vorzeitige Samenerguss. Und die kommen nicht von ungefähr. Weshalb sind Frauen eher lustlos und weshalb funktionieren Männer so perfekt, dass es viel, viel, viel zu schnell geht? Und ich möchte das ein bisschen erklären oder interpretieren, vielleicht auch mit einem Blick in die Geschichte. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, habe mich da sehr lange auseinandergesetzt, war auf der Archäologie und der Ur- und Frühgeschichte. Und eigentlich gibt es so Funde, wo sich Menschen mit den Fortpflanzungsorganen, also mit diesem kreativen, schöpferischen, orgastischen Aspekt von uns Menschen beschäftigen, wo einfach ein neues Leben, Menschenleben entsteht, da gibt es Darstellungen, die sind wahnsinnig alt. 26.000 Jahre und, die werden alles so weit nach hinten datiert. Und die Darstellungen von damals, das sind so Figuren aus Kalkstein zum Beispiel, so in den Stein gemeißelt, sehr, sehr, sehr akribisch, genau einfach auch. Zum Beispiel gibt es da Frauenkörper, die recht rund sind, so mit ausladenden Brüsten und Hüften, sehr fruchtbar. Und es gibt einige, wo zum Beispiel der Frauenkopf dann durch einen erigierten Penis ersetzt wird, durch einen Phallus eben.
Also ein Frauenkörper mit einem Phalluskopf.
Ganz genau. Es gibt auch andere Statuetten, wo zum Beispiel, je nachdem, wie wir diese Figur ansehen, sind es einmal Penis mit Hoden, also immer erigierter Penis mit Hoden, ein anderes Mal von einer anderen Sicht. Also das wäre jetzt der Rücken einer Frau, also der Peniskopf ist dann der Kopf der Frau und die Hoden sind dann die Hüften, also der Popo der Frau, wo sie sitzt mit angewinkelten Füßen. Und diese Figur dann von unten gesehen, wären dann Schamlippen, Klitoris und Scheide. Das ist dann auch dargestellt. Also je nachdem, von welcher Sicht das angesehen wird, ist es entweder ein Mann in seinem Fruchtbarkeit spendenden Augenblick oder eben ein Frauenkörper. Und das finde ich so wunderschön. Also so diese Symbolik und auch diese Kraft von der Verschmelzung von weiblichen und männlichen Aspekten, das finde ich so, so wunderschön. Mhm.
Wer war das, der uns da so weit voraus war? Genau.
Das sind ganz alte Kulturen, von denen wir eigentlich nicht sehr, sehr, sehr viel wissen. Aus dem Gravettien ist einiges, aber auch in Norditalien wurde einiges gefunden. Es sind dann immer auch so Plätze, so Orte, wo vielleicht auch Rituale gemacht wurden, so Tempeln oder Höhlen. Aber die Tempel kamen eben erst später. Im Abschluss von diesen zweigeschlechtlichen Statuetten sind eben mehr die Tempel geworden, wo es dann mehr um Penis und Vulva ging. Da gibt es dann mehr so Darstellungen in diesen Tempeln, wo ich dann von meiner jetzigen Warte aus sagen kann, okay, das andere war einfach dieser natürliche Aspekt von diesem Verschmelzen, von diesem Zusammenkommen von Mann und Frau, weiblichen Körper und männlichen, irgendwo, überall. Und das ist so wunderschön, das passiert einfach ständig und überall, wenn wir die Natur ansehen. Da gibt es keinen Ort, wo es sein darf und wo es nicht sein darf, sondern das ist einfach Lebendigkeit pur. Ich habe ständig meinen weiblichen Körper oder man hat ständig seinen männlichen Körper. Und es ist einfach gut, so wie wir sind. Dann wurde es noch weiter stilisiert oder dann wurde es noch weiter auch dogmatisiert vielleicht. Es gibt einige Statuetten, wo der erigierte Penis dann im Mönch drinnen ist. Also den Mönch kann der Rock aufgeklappt werden und dann erscheint ein erigierter Penis. Oder eine Figur ist auch, wo der erigierte Penis den Kirchturm darstellt und im Kirchturm sieht man dann diesen Mönch, so dreidimensional im Stein gehauen. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant. Es gibt auch andere Formen, wo uns diese starke Potenz des Männlichen entgegenkommt, zum Beispiel in Pompeji, da gibt es ganz, ganz viele Amulette in erigierter Penisform, so einfach diese Kraft und diese Potenz. Mhm. Und da gibt es auch sehr viele Darstellungen, wo Frauen auf den Männern sind. Also nicht Missionarsstellungen, sondern andere Darstellungen. Und ich finde das ganz interessant. Aber am interessantesten finde ich den Wandel in der Geschichte. Das, was einst vor 30.000, 20.000 Jahren so diese Vereinigung, dieses Zusammen von diesem Samen, von diesem Männlichen und dem Weiblichen war, wurde immer, immer, immer abstrakter oder immer, immer, immer auch sezierter, wo es nur um einzelne Körperteile ging und nicht so um das Ganze, um dieses Verschmelzen von Weiblichen und Männlichen. Und wenn wir jetzt unser 20. Jahrhundert hernehmen, also das, wo wir geboren wurden und auch unsere Kinder herkommen, das wurde einmal am Anfang von den Weltkriegen geprägt, wo es darum ging, dass Männer in den Krieg zogen, um das Vaterland oder welche politische Strategie auch immer zu verteidigen und sich dafür herzugeben. Und die Familien sind alleingelassen geworden zu Hause. Männer, Väter, Söhne und die Mütter, Töchter, Kinder sind zu Hause geblieben. Was ist dann passiert? Es musste wieder aufgebaut werden aus den Kriegsdramen, aber auch aus dem wirtschaftlichen Desaster wurde wieder aufgebaut. Also das Funktionieren stand dann an vorderster Stelle.
Natürlich.
In den 60er Jahren kam die sogenannte sexuelle Revolution und ich kenne einige Menschen, die diese eben erlebt haben und die erzählen, so toll war das nicht. Weil es ging darum, eben nicht treu zu sein, vieles zu erleben, viele Stellungen auszuprobieren und auch da sind einige dramatische Geschichten passiert.
Wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment beispielsweise, oder? War da das Motto?
Ja, wunderschön, oder? Und das ist ja genauso eine Einschränkung der eigenen persönlichen Freiheit.
Ja,
klar. Und es ging weiter. Es ging weiter mit AIDS. AIDS wurde ja so propagiert, dass Sex tödlich ist. Mhm. Ungeschützter Sex bringt Tod, Krankheit, Gefahr. Und dann ging es noch einmal weiter mit Viagra, also diese Propaganda um dieses potenzfördernde Mittel. Sex ist gesund, ist ja dieser Slogan schlechthin. Da geht es ja auch darum, es braucht ein erigiertes Glied, um guten Sex zu haben. Wie fernab sind wir da von dem, was wir eigentlich wirklich wollen?
Also von diesem Verschmolzenen, von dem du am Anfang erzählt hast, nicht? Wie weit weg ist man da schon?
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, auch so mit diesen ganzen Maßnahmen, um diesen Covid einzudämmen, haben wir ja gelernt, dass sozialer Kontakt gefährlich ist. Und ich denke, dass das mit uns Menschen sehr, sehr, sehr viel macht. Vor allem ist da diese Tendenz, uns in der Außenwelt und von der Außenwelt bestimmen zu lassen, uns an die Außenwelt anzupassen und uns gar nicht mehr zu fragen, was wollen wir denn eigentlich, wo fühlen wir denn uns eigentlich wohl, wie fühlen wir uns eigentlich wohl. Und da verlieren wir so, über diese Geschichte verlieren wir den Kontakt zu uns selbst, auch zu unserer Fülle. Wir sind jetzt zwei Frauen, oder? Ich meine, wir spüren unseren Körper mit dem Zyklus regelmäßig, wir können gar nicht anders. Wir haben vielleicht auch mit Schwangerschaft und Stillzeit und so weiter. Wir haben vielleicht noch einen sehr engen Kontakt, einen existenziellen Kontakt zu unserem Körper. Männer haben natürlich auch einen Zyklus, haben natürlich auch Wechseljahre. Das will ich jetzt gar nicht ansprechen. Aber wir werden sehr, sehr, sehr in eine Außenperspektive gezwungen und verlieren so diesen gesunden, fließenden Kontakt, der uns natürlich zu sehr, sehr, sehr viel Fülle und Wohlbefinden bringen würde. Und das, denke ich, das ist einfach ein bisschen überlegenswert. Was kann ich für mich tun, dass ich mich wieder wohlfühle, dass ich mich einfach auch wieder spüre, unzensiert.
Die meisten fangen an zu laufen oder sich irgendeiner Sportart zu widmen. Das ist heute so irgendwie auch Ersatz, wenn man so will. Nicht? Also da ist der Körper zwar involviert, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, genau, das ist ja auch so eine gängige Strategie, oder? Wenn in vielen Partnerschaften ist es ja so, dass dem Mann meistens oder einem Mann vorgeworfen wird, du hast viel, viel mehr Lust als ich, du musst selbst mit dem zurechtkommen und dann werden eben so, entweder im Sport bauen sich diese Menschen dann einfach aus, oder? Damit es weniger um dieses Gefühl geht, so diesen Spannungsabbau eben sich selbst zu verschaffen. Aber es geht, glaube ich, um etwas sehr, sehr, sehr viel Innigeres, sehr viel Intimeres und sehr viel auch Privateres. Es geht um dieses Gefühl, sich selbst wohlzufühlen. sich selbst auch nicht immer trimmen zu müssen, um sich wohlfühlen zu können, sondern sich von vornherein einfach nur wohlzufühlen und sich natürlich und genussvoll erleben zu können.
Ja, ich kenne das selber. Also wenn ich eine Zeit lang laufen gegangen bin, dann war eigentlich das Tollste an der ganzen Sache, wie ich mich nachher gefühlt habe. Sehr zufrieden und jetzt habe ich meinen Sport gemacht und da hat es natürlich jede Menge Hormone ausgestoßen wahrscheinlich. Aber ich habe mich halt eben so richtig gut gefühlt und so, ja, als ob ich etwas geleistet hätte jetzt für mich, für meinen Körper.
Genau, und da sind wir eben von diesem springenden Punkt, den ich ganz oft in unserer Gesellschaft und in unserer Sexualität erkenne. Wenn ich das Ziel erreicht habe, dann habe ich diese Anstrengung gut erledigt und dann kann mein Körper Noradrenalin ausschütten und dann ist alles gut. Aber es geht, glaube ich, noch einen Schritt weiter zurück, um zu fragen, ganz ohne Werte, ganz ohne Normen, wie kann ich mich mit mir selbst wohlfühlen?
Das ist eine gute Frage und die muss wahrscheinlich jeder und jede, die uns hier zuhören, für sich selbst beantworten, nicht? Wie fühlst du dich mit dir selbst wohl?
Ja, genau. Und dann kommt so diese Fülle und auch so diese ganz, ganz vielen individuellen Varianten. Mhm. Und das ist so wunderschön.
Das war der Podcast Nummer 1, Lieben mit Miriam Probitzer. Mein Name ist Christine Helfer. Dankeschön fürs Zuhören.